Das ist etwas, was der Sport schafft. Da ist jeder in dem Moment gleich. Es ist egal, woher man kommt, was man ansonsten im Leben macht. Und das ist eine Macht, die der Sport haben kann, die gerade in unserer jetzigen Zeit, glaube ich, unglaublich schön und wichtig ist.
Servus beim Powwow Podcast. Der heutige Partner des Powwow Podcast ist die Deutsche Vermögensberatung, dein Coach in allen Finanzfragen. Ich bin Jonas Hummels, einer der Gründer von Power Sports, Host dieser Staffel und hatte im Januar einen recht schweren Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule, weshalb ich noch weniger verstehe, wie man gut Hockey spielen kann. Deswegen haben wir uns einen ganz besonderen Gast hinzugeholt, nämlich Selin Oros. Selin ist siebenfache deutsche Meisterin, zweifache Europameisterin, Bronzemedaillengewinnerin in Rio und dazu feiert sie auch noch am heutigen Tage ihre Promotion in Medizin. Und das alles mit gerade mal 27 Jahren. Also, wenn ihr wissen wollt, wie man zwei Karrieren in ein so junges Leben packt und dabei noch sehr, sehr sympathisch und mit guten Aussagen über die Sportwelt, über Olympia und Co. hat, dann hört rein.
Ja, hi, freue mich dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ist es richtig, siebenmal deutsche Meisterin und einmal Bronze oder?
Vollkommen richtig. Hast du alles gut recherchiert.
Sehr schön, sehr schön. Und wir erwischen dich heute an einem mehr oder weniger freien Tag, weil du bist nicht nur Hockey-Nationalspielerin und Athletin, sondern du bist auch Ärztin. Erzähl mal kurz, was du heute für einen Tag hast. Das ist eigentlich nämlich ganz cool.
Ja, tatsächlich habe ich heute mal ausnahmsweise frei. Ich arbeite in einer Kinderklinik als Ärztin und ich habe heute Nachmittag meine Promotionsfeier und deswegen habe ich heute einen Urlaubstag und starte heute mal ganz entspannt mit einem schönen Podcast in den Tag.
Das ist auch nicht schlecht. Ist Arbeit aber auf eine andere Art. Ansonsten hätte ich gesagt, einer der wenigen Tage, wo du wahrscheinlich als erst Studentin oder Schülerin, Studentin, dann Ärztin und parallel immer Hockeyspielerin und das ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau als Leistungssportlerin gewesen bist. Einer der wenigen freien Tage. Wie ist so der Spagat inzwischen als vollumfängliche Ärztin und Hockeyspielerin? Ist es sehr anstrengender als früher oder?
Also überraschend ist es schön, weil ich bin jemand, der ja diesen Ausgleich braucht. Also ich konnte noch nie nur den Sport machen. Also mir gibt das immer sehr viel Selbstwirksamkeit, noch ein Leben neben dem Sport zu haben. Und man muss schon sagen, jetzt der Vollzeitjob in einer Klinik im deutschen Gesundheitswesen ist definitiv sehr fordernd, nicht so entspannt wie das Studium. Und gleichzeitig macht mir das Training gerade unglaublich viel Spaß, weil ich wirklich zum Training gehe, mich drauf freue, dass ein super Ausgleich ist und ich die Trainingseinheiten nicht so wegarbeite, wie ich es vielleicht schon mal in einer Phase gemacht habe. Der Spagat ist definitiv challenging, aber es macht sehr viel Spaß gerade.
Okay, also der jetzige Fokus auf Training ist mehr auf Spaß versus davor war es ein bisschen mehr Aufgabe oder?
Nee, ich glaube, Fokus ist immer noch natürlich komplett professionell zu spielen und das bin ich auch weiter. Also ich habe noch vor, zumindest ein Jahr auf jeden Fall auf höchstem Niveau zu spielen. Aber ich merke selber, dass ich mit mehr Spaß abends ins Training gehe oder auch die Trainingseinheit mehr genießen kann, weil ich mich einfach sehr darauf freue, nach einem vielleicht stressigen Tag in der Klinik oder ganzen Tag drinnen im Krankenhaus zu sein, dann doch mit meinen Freunden da Sport machen zu dürfen. Das wertschätze ich gerade mehr als vielleicht zuvor. Aber gleichzeitig ist es jetzt nicht nur Spaß, sondern wir wollen natürlich weiterhin ganz oben mitspielen, gewinnen und Leistungssport macht zwar auch mal Spaß, aber ist ja auch schon sehr viel Leistung erbringen und das ist noch gleich geblieben.
Also man muss ja auch dazu sagen, du bist jetzt 27, also auch wenn du eine große Karriere schon auf eine Art und Weise natürlich hinter dir hattest, bist du 27 und mit 27 ist man ja, sagt man zumindest häufig, so ein bisschen auf dem Leistungspeak. Schaust du manchmal in Anführungszeichen ein bisschen nicht neidisch, aber vielleicht auch ein bisschen sauer in andere Sportarten, vor allem wenn man so an den Fußball denkt, wo man wahrscheinlich, wenn man siebenmal deutscher Meister oder deutsche Meisterin wird mit 27, nicht parallel noch studiert oder dann eben als Ärztin arbeiten muss. Gibt es da irgendwie Gefühle dazu oder denkst du dir, du machst das, was du machst und du machst es Spaß und du brauchst gar nicht was anderes?
Ja, also sauer ist die total falsche Emotion. Natürlich guckt man, also ich liebe Fußball, ich schaue unfassbar gern Fußball und gleichzeitig bin ich ganz froh, dass ich dieses Leben, was ich nebenher haben kann, auch haben kann. Es ist ja immer ein Für und Wider. Also natürlich liegt sehr, sehr viel Geld im Fußball verglichen auf andere Sportarten in Deutschland. Aber am Ende ist Fußball auch der Sport, der alle anspricht und für alle da ist. Also ich bin da in unserer Sportart sehr selbstkritisch, dass es einfach einen limitierten Eingang gibt, dass es eben nicht so eine Volkssportart ist wie der Fußball. Und ich persönlich habe da überhaupt gar keine Gefühle des, ja, ich wäre gerne in der Position von deutschen Fußballern. Aber es ist definitiv so, dass der Leistungssport generell in Deutschland auf jeden Fall Luft nach oben hat, sage ich mal so, in der Wertschätzung, auch in der finanziellen Unterstützung staatlicherseits. Das sehe ich schon so. Und da wünscht man sich vielleicht teilweise doch auch noch mehr Unterstützung, obwohl sie ja auch da ist. Das muss man auch sagen, durch Partner wie die Sporthilfe und dann persönliche Sponsoren. Aber ich denke auch nach den 23 Jahren Hockey und davon ja bestimmt einige Jahre Leistungssport, könnte man auch ein bisschen anders dastehen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, jetzt sorgst du natürlich selber dafür, dass du da dir nicht so große Sorgen machen musst. Du hast ja gerade angesprochen, 23 Jahre. Weißt du noch, wie du zum Hockey gekommen bist? Also warum Hockey, warum nicht was anderes? Wie war auch Sport so in deinem Elternhaus? Also was für eine Rolle hat es gespielt?
Also tatsächlich in meinem Elternhaus erstmal gar nicht. Meine Eltern sind anders als andere Hockeyfamilien überhaupt nicht sportlich, haben selber nie Hockey gespielt. Es war mehr oder weniger ein Zufall über die Wohnlage. Wir haben sehr nah in Krefeld an dem Hockeyclub gewohnt und am Ende war es eigentlich nur so, dass meine Eltern uns anbieten wollten, uns an der frischen Luft zu bewegen und wir dann über die Familie Wellen in Krefeld recht schnell zum Hockey gekommen sind und meine Eltern den CRTC damals auch mit unterstützen wollten als Hockey-Tennis-Verein. Und ja, dann bin ich mehr oder weniger zufällig mit meinem Bruder zusammen zum Hockey gekommen. Also es hatte gar keine, Sport hatte keinen großen Stellenwert jetzt in unserer Familie, wo ich aber im Nachhinein manchmal auch ganz dankbar bin, dass das so eine gewisse Entspanntheit auch mitgebracht hat und kein Drill von Seiten der Eltern jemals stattgefunden hat.
Aber das heißt, es gab auch keinen, also du wolltest nicht unbedingt, also du hast jetzt nicht zu den Eltern gesagt, ich will Hockey spielen, weil das irgendwie, weiß ich nicht, Kindergarten, Schule irgendwie so war, wobei mit 4 dann war es eher Kindergarten.
Genau. Ja, ich war einfach viel zu jung, um da irgendwie zu sagen, ich möchte gern das oder das. Meine Eltern haben mehr oder weniger uns mal dahin geschickt, das hat irgendwie Spaß gemacht, aber mit 4 Jahren hat man ja nicht wirklich Hockey gespielt, das war ja eher so eine Ballschule und war irgendwie ganz cool. Man hat aber auch früher dann ein bisschen was ausprobiert und mit Hockey, ich meine Teamsportart, das hat mir schon mehr Spaß gemacht. Ich habe auch mit Tennis angefangen und dann aber irgendwann gemerkt, okay, der Teamsport macht mir sehr, sehr viel mehr Spaß als Einzelkämpfer zu sein und insbesondere Tennis war dann auch irgendwie gar nichts für mich mit Eltern, die immer am Rand saßen und immer ganz genau geguckt haben, ob der Ball drin war oder aus war. Meine Eltern waren nie da, war immer ganz toll. Mich hat das irgendwann ein bisschen genervt und Hockey war da sehr viel kollegialer, familiärer. Das war nachher dann schon in einem Alter so von 12, 13, wo ich mich dann ganz klar auch für den Hockeysport und gegen Tennis oder ja, was anderes entschieden habe.
Ja, und sozusagen mit 4 Jahren, das war hier viel Bewegung und du wurdest dann ja relativ schnell, relativ gut. Ich glaube, du hast mit 16 in der Nationalmannschaft debütiert. Kannst du dich daran erinnern, wie dieser Verlauf war von, ich sag jetzt mal, du solltest dich ein bisschen bewegen versus du bist jetzt plötzlich Nationalspielerin und richtig Leistungssportlerin. Also hast du so diese, in Anführungszeichen, Ernsthaftigkeit, diesen Verlauf, hast du den wahrgenommen oder war das einfach alles natürlich und zwar immer viel hauptsächlich Spaß?
Gute Frage. Ich würde eigentlich sagen, dass es schleichend war. Es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gemerkt habe, yo, jetzt wird's ernst oder das geht jetzt in die Leistungsrichtung. Ich glaube, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich wollte auch immer so hoch es geht spielen. Ich weiß, dass ich damals in Krefeld dann gemerkt habe, okay, hier komme ich nicht weiter. Es fängt ja an mit so Bezirksauswahlen und dann merkt man, dass man sich vergleicht mit den anderen in der Region. Dann geht's irgendwann in Jugendnationalmannschaften und ich habe dann schon gemerkt, dass ich da total Bock drauf habe, das leistungsmäßig zu machen und immer weiterzukommen, besser zu werden. Ich denke mal, das war so dann vielleicht mit 12 oder so, dass man, da fangen ja so die U14-Auswahlen an, dass ich da einfach gemerkt habe, ich habe Lust auf das Leistungsmäßige und das Beste aus mir selbst rauszuholen. Aber so einen richtigen Cut gab es dann nicht. Das ging dann ja immer weiter. Also ich habe so anders als jetzt zum Beispiel Mo Fürste, der ja bei der U21 so einen Quereinstieg gemacht hat, habe ich eigentlich den gesamten Verlauf mitgemacht von U14, U16, U18, U21 und dann A-Kader, genau. Und aber sehr, sehr früh dann tatsächlich den Sprung nach oben geschafft.
Und war das bei euch zu Hause ein Thema, dass du Sportlerin wirst? Oder war das einfach natürlich, also sozusagen gar nicht im Sinne von, okay, das ist jetzt hier irgendwie nur Hockey oder es ist doch nur Sport, mach was Richtiges? Also ich meine, du hast ja immer parallel auch dein Abi gemacht, dann studiert. Also war dieser Fokus, kam der von dir auf das Parallele oder war das auch von zu Hause aus?
100% von mir. Mein älterer Bruder hat diesen Weg ja auch oder ist diesen Weg auch gegangen. Daher wusste ich so ein bisschen, wie das aussieht. Aber das ist aber auch das Positive. Von meinen Eltern kam niemals dieser Leistungsgedanke. Das hat es für mich dann auch immer irgendwie die nötige Entspanntheit mit reingebracht, weil wenn man sich mal aufgeregt hat oder man es vielleicht auch als junges Mädchen zu ernst genommen hat, dann kamen so Kommentare wie, ja, mein Gott, das ist Sport, davon hängt dein Leben doch nicht ab. Und ja, Celine, wenn es dir keinen Spaß macht, dann hör halt auf. Und da war man schon irgendwie in der Jugendnationalmannschaft, das war irgendwie das Größte in dem Moment. Und das hat aber geholfen, um so eingenordet zu werden. Und das war einfach immer mein Hobby immer noch. Und es ist ja auch so amateurhaft eigentlich, dass es auch jetzt immer noch mein Hobby ist. Es war nie der Punkt, Celine wird jetzt Leistungssportlerin und wird jetzt dreimal bei Olympia teilnehmen. Diesen Punkt gab es niemals, nein.
Kannst du dich noch erinnern, wann du das erstmal realisiert hast, dass du jetzt eine Spitzensportlerin bist oder dass du einfach dein Geld damit verdienst, sozusagen? Ich kann es so vergleichen mit mir. Ich habe bei Bayern in der Jugend gespielt, dann bin ich zu Haching gewechselt. Das ist ein Drittligaverein und ich hatte gar nicht so eine große Idee, Profi zu werden, in Anführungszeichen. Also das war dann, irgendwann habe ich plötzlich festgestellt, okay, jetzt bin ich es offensichtlich, und habe aber mir gar nicht groß Gedanken darüber gemacht. War das bei dir ähnlich?
Ja, total ähnlich, weil ich wollte einfach immer so hoch spielen, wie ich konnte, und die ganzen Auswahlen spielen, die Turniere spielen. Aber nee, ich habe niemals gecheckt. Also klar kommt dann irgendwie der erste Ausrüstervertrag oder sowas, dann ganz cool ist, dass man seinen Hockeyschläger und seine Schuhe gestellt bekommt. Aber da denkt man ja nicht mit, 14, man ist jetzt Profisportlerin. Und ja, dann diese Profischiene kam dann eigentlich wirklich auch Stück für Stück. Und dann hat man irgendwann gemerkt, oh, okay, ich war ja mit 19 das erste Mal bei den Olympischen Spielen. Das ist dann ja schon das Höchste, was du eigentlich erreichen kannst. Und das, was man früher sich so erträumt hat, irgendwann mal bei Olympia teilzunehmen. Und da hat man sich recht früh schon den großen Traum erfüllt. Und vielleicht war das so ein Wendepunkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt geht's richtig los.
Ja, was bedeutet Sport ganz allgemein für dich gerade in deinem Leben, also sowohl aus einer beruflichen als auch persönlichen Perspektive?
Ja, einfach ein Riesenteil von mir, und ich bin dem Sport unglaublich dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich bin 100% überzeugt, dass ich niemals in der Lage wäre, jetzt so zu arbeiten, wie ich arbeite, und auch die Ärztin zu werden, die ich geworden bin, weil der Sport mir einfach von klein auf unglaublich viel geholfen hat im Leben, nicht nur jetzt im Beruf, sondern auch generell im Leben, in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Von daher, ja, kann ich es nur jedem jungen Mädchen, jedem Jungen empfehlen, irgendwie zumindest mal zu probieren, Sport zu machen, und von meiner Seite sogar am besten Mannschaftssport. Das hilft definitiv im Leben später weiter.
Ja, was für Sachen in deiner Persönlichkeit hast du primär vom Sport, glaubst du?
Ich glaube definitiv Stressresistenz, Resilienz, die Fähigkeit, mit den verschiedensten Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man jetzt nicht unbedingt immer Best Friends sein muss. Ich glaube, ganz, ganz viel lernen über den eigenen Körper, lernen über seine eigene mentale Gesundheit, was einen persönlich glücklich macht, was einem persönlich wichtig ist. Unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören kann. Also eigentlich alles, was ich bin, was mich ausmacht, würde ich sagen, zumindest zum Teil hat der Sport seinen Anteil.
Ja, du hast ja schon gesagt, du hast Einzelsport auch mit Tennis gemacht, parallel. Was waren die ausschlaggebenden Faktoren? Also klar, du bist in einem Teamsport mit anderen Athletinnen zusammen, aber gab's, ich sage jetzt mal, einen Aspekt, auch vielleicht gesellschaftlich oder eher so gar nicht, der nur mit dir persönlich und mit deiner Präferenz als Sportlerin zu tun hat, sondern einfach, wo du dachtest, das willst du in einer Gemeinschaft erleben, also du willst zum Beispiel Erfolge zusammen haben, oder man teilt sich natürlich auch in Anführungszeichen ein bisschen die Verantwortung. Kannst du dich noch erinnern, warum lieber der Mannschaftssport?
Ja, auf jeden Fall. Einerseits habe ich ja gerade schon erzählt, so das Umfeld im Tennis, was jetzt nicht so meins war, aber auch dieses Gefühl von die anderen besser machen oder den anderen zu helfen. Ich bin eine Spielerin, die recht, ja, ich würde sagen, selbstlos spielt, gerne Vorlagen gibt, gerne andere in Szene setzt, und mir hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, auch bei Erfolgen eben mit anderen in den Armen zu liegen und gewisse Ziele zu verfolgen als Team und dann zu merken, wie jeder Einzelne oder jede Einzelne dann ihren Anteil daran hat. Und ja, gleichzeitig bin ich jemand, der unglaublich gern unter Menschen ist und der gerne Freude multipliziert. Also insbesondere, wenn man sich mit anderen freuen kann, freue ich mich irgendwie mehr, als wenn ich alleine für mich was erreiche. Und das habe ich eigentlich recht schnell gemerkt, dass es mir sehr, sehr viel gibt, mit Menschen zusammen Erfolge zu feiern.
Du hast 3 Olympische Spiele, glaube ich, mitgemacht. Die ersten, da warst du 19, da habt ihr direkt Bronze gewonnen. Kannst du die irgendwie einordnen, diese 3 Spiele? Welche waren in Anführungszeichen die schönsten? Welche waren, ich meine, du hattest natürlich auch Corona-Spiele und jetzt zuletzt die in Paris. Kannst du die miteinander vergleichen? Auch so als Entwicklung waren die dritten Spiele, weiß ich nicht, ein bisschen routinierter für dich? War es nicht mehr ganz so was Besonderes? Oder wie siehst du diese Spiele?
Also definitiv die erfolgreichsten waren meine ersten mit 19 in Rio, die Bronzemedaille. Am Ende möchte man einfach nur eine olympische Medaille gewinnen. Das klingt so einfach, aber das ist ja das, warum man oder wir zumindest dahin fahren, weil das einfach das Allergrößte ist. Diesen Traum haben wir uns in Rio erfüllt. Das war sicherlich dann im Nachgang jetzt auch, weiß man es noch mehr zu schätzen, wie viel diese Medaille wert ist und auch wie schwierig es ist, diese Medaille zu gewinnen. Du sagtest schon Corona-Spiele, Tokio, die zweiten Spiele, es war eine lange Zeit, es waren ja 5 Jahre Vorbereitung dann da drauf durch die Verschiebung. Ja, habe ich einfach gar keine guten Erinnerungen dran, also nicht gar keine, aber es war schon diese Masken, dieser olympische Spirit, das heißt die Begegnung mit anderen Athleten und Athletinnen war einfach nicht gegeben, weil jeder einfach Angst hatte, morgens bei diesen Spucktests positiv zu sein und in einem ominösen Container zu landen und nicht zu wissen, wie man nach Hause kommt. Das war schon irgendwie sehr angstgeprägt, würde ich sagen, und irgendwie wurde dem olympischen Gedanken nicht gerecht, leider. Trotzdem waren wir natürlich froh, dass es stattgefunden hat. Der Erfolg blieb dann auch aus. Vielleicht würde ich anders sprechen, wenn wir da jetzt super erfolgreich gewesen wären. Aber ja, unterm Strich jetzt Paris dieses Jahr war sicherlich das Highlight von den Olympischen Spielen. Also ich weiß auch von denen, die in London waren, in Europa Olympische Spiele, es war einfach ein Riesenhighlight. Die Ausrichtung, die Art und Weise des Dorfs, der Begegnung, einfach unglaublich. Also vielleicht diejenigen, die vor Ort waren, haben das auch gespürt, wie cool es war. Oder die vor dem Fernseher saßen, war schon ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Und wie du schon gesagt hast, definitiv von der persönlichen Entwicklung waren jetzt die Spiele in Paris natürlich eine ganz, ganz andere Rolle als mit 19 meinen Job machen und irgendwie zuarbeiten, hin zu einer Führungsrolle und sehr viel Verantwortung auf den Schultern. Ja, und gleichzeitig sehr, sehr traurig, dass wir nicht geschafft haben, eben das zu erreichen, was wir uns erträumt haben und auch was meiner Meinung nach drin gewesen wäre in einer unglaublich tollen Mannschaft mit super viel Erfahrung und einem tollen Teamspirit. Also das war dann unterm Strich das Einzige, was gefehlt hat zu einem perfekten Erlebnis diesen Sommer.
Ja, aber hast du die dann auch anders wahrgenommen? Einfach aufgrund deines Alters, aufgrund deiner Erfahrung, also so im Sinne von, ich kann es mir nicht vorstellen, ich war nie da, aber 2016, weiß ich nicht, bist du da mit größeren Augen durch die Gegend gelaufen, warst noch ehrfürchtiger vor dem Ganzen? Kann man eine Routine entwickeln bei Olympischen Spielen?
Also ich glaube nicht wirklich. Es ist definitiv so, dass ich mit 19 anders durchs olympische Dorf gelaufen bin und ich weiß noch, dass ich aus dem Grinsen gar nicht rausgekommen bin. Wir sind aber auch früher extra angereist, weil unser Trainer damals wusste, wir waren einige junge Spielerinnen, die sollen sich das alles erstmal angucken, staunen und dann konzentrieren wir uns wieder aufs Turnier. Das war definitiv damals total mindblowing und super viele Eindrücke. Paris war jetzt auch wieder ganz besonders, aber definitiv ein bisschen Routine ist schon dabei. Man weiß, wie es läuft, man weiß, dass es teilweise lange Wege sein kann, dass man dann eher mal das Fahrrad nimmt oder dass überall ganz viele Ablenkungen sein können. Und dann war man dann eher in der Rolle, die ganz Jüngeren ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, die Phase ist jetzt ein bisschen Dorf erkunden, vielleicht da und da mal hingehen. Aber ab dem und dem Tag geht es dann nur noch ums Turnier. Und da ist dann dieses Nice to have im Dorf, ganz viel schöne Dinge machen, dann mal zweitrangig. Von daher definitiv ein bisschen Routine oder Erfahrung, die dann da mitspielt, ja.
Ja, wie hast du die Aufmerksamkeit wahrgenommen? Logischerweise während Olympia viel, viel größer auf deinen Sport wahrscheinlich auch. Ist man da oder bist du da manchmal so ein bisschen so, hey, übrigens, es gibt auch hier, weiß ich nicht, eine normale Saison und eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Wie unterschiedlich ist es? Also da prasselt ja wahrscheinlich innerhalb oder in diesen 4 Jahreszyklen dann unterschiedlich viel ein.
Ja, total. Für uns oder Hockey, unsere Sportart ist alle 4 Jahre die Aufmerksamkeit sozusagen endlich auf uns. Also das ist definitiv das größte Ereignis für uns. Und da schaut auch dann die ganze Welt auf kleinere Sportarten. Man kennt es ja, dass man dann auf einmal Sportarten schaut, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist unser Glück. Ja, und gleichzeitig erwarte ich überhaupt nicht, dass danach total viel mehr Aufmerksamkeit auf den nächsten Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften liegt, weil wir weiterhin eine Randsportart sind. Aber vielleicht begeistert man dann zufälligerweise durch Olympia dann den einen oder anderen, der vorher sich Hockey nicht angeguckt hat und dann doch gesagt hat, Mensch, das ist eine ganz coole Sportart, vielleicht habe ich da einen anderen Bezug zu. Also dem ist schon so, dass das für uns alle 4 Jahre unglaublich viel ist. Und man muss sagen, dieses Jahr Paris war definitiv, was Social Media angeht und so, die ganze Entwicklung ist ja schon rasant. Definitiv von Marketingseite bestimmt die größten Spiele, was das angeht. Und es wird sicherlich Richtung LA auch noch mehr.
Es gab ja danach eine große Diskussion, oder gibt es wahrscheinlich immer nach den Olympischen Spielen, jetzt ist sie mir noch mehr aufgefallen, ob Deutschland sich auch wieder für Olympische Spiele bewerben sollte. Wie siehst du das? Also es gibt natürlich immer, weiß ich nicht, die wildesten Kombinationen an Bewerbungen. Also die letzte war irgendwie ja groß, wo ich es zumindest mitbekommen habe, war mit diesem Bürgerentscheid gegen München oder gegen ja vor allem diese in Garmisch den Teil. Wie siehst du das? Soll Olympia wieder nach Deutschland? Sollte sich Deutschland dafür bewerben? Gibt es andere, ich sage jetzt mal, einen anderen Fokus auch oder andere Probleme, um die sich Deutschland eher kümmern sollte?
Ich persönlich natürlich aus Sportlerbrille würde es mir unglaublich wünschen, dass Olympische Spiele nach Deutschland kommen. Ich glaube, den großen Fehler, den wir bei den letzten Bewerbungen gemacht haben, ist es vor allem, die deutschen Bürgerinnen und Bürger nicht ordentlich abzuholen. Also, dass man nicht genau verstehen kann, dass diese Olympischen Spiele eben auch für den Einzelnen, der vielleicht gar nichts mit Sport am Hut hat, ein Vorteil sein kann. Und am Ende ist es, glaube ich, auch ein deutsches Phänomen, dass jeder erstmal vor der eigenen Haustür kehrt oder denkt, ja gut, was bringt mir das denn? Kostet doch alles nur Geld und die Steuergelder und was auch immer. Hinzu, es kann wirklich einen riesen Push in eine Region bringen, wenn man die Olympischen Spiele nachhaltig und gut gestaltet, was ja auch hoffentlich dann unser Plan wäre in Deutschland. Definitiv, ich bin ein großer Fan davon und würde es definitiv unterstützen wollen, nochmal Olympische Spiele nach Deutschland zu holen und zu bringen. Und ich glaube, wir haben zudem super gute Möglichkeiten, viele Sportstätten, wo wir sogar anders als andere Länder sehr nachhaltig Olympische Spiele ausrichten könnten. Also ich bin ein großer Fan davon, ja.
Ja, was kann Olympia denn leisten oder was kann der Sport denn generell leisten? Es gab jetzt ja 2 große Wettbewerbe, einmal die Olympischen Spielen, dann gab es noch die Heimeuropameisterschaft. Und Julian Nagelsmann hat da was ganz Interessantes gesagt, so dass er das Gefühl hatte, die Nation war geeint für eine gewisse Zeit. Das ist natürlich in der heutigen Lage, wo auch die politische Landschaft so ein bisschen gespaltener ist, mutiges Statement. Wird es dem Sport gerecht? Also gar nicht nur dem Fußball, sondern generell dem Sport, auch Olympischen Spielen. Ist das die Funktion oder sollte das die Funktion sein von Sport? Auch für dich, wenn du das so überlegst, als du warst, wie gesagt, sehr, sehr jung, als du Nationalspielerin wurdest, bist jetzt ja immer noch jung. Ist das eine Verantwortung, die man überhaupt tragen kann als Athlet und als Athletin?
Ich glaube, man muss das anders sehen. Das ist ja nicht auf den Schultern der einzelnen Athletin oder des einzelnen Athleten, sondern ich sehe es total so, dass Sport diese Einigkeit definitiv schaffen kann und auch schafft, wenn man das jetzt auch mit Nagelsmann-Zitat vergleicht, dass man das, was man bei der Heim-EM jetzt gespürt hat, das ist eine Macht von Sport generell, die Menschen, glaube ich, teilweise unterschätzen. Und dann, wenn dann so ein Ereignis ist, dann merken die, oh, wie schön das ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist und etwas sein kann, was gerade unsere Gesellschaft sehr, sehr gut gebrauchen kann, weil das ist etwas, was der Sport schafft. Da ist jeder in dem Moment gleich. Es ist egal, woher man kommt, was man ansonsten im Leben macht. Wenn man dann jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel guckt und zusammen Bier trinken auf der Tribüne feiert und sich in den Armen liegt, dann vergisst man das. Und das ist eine Macht, die der Sport haben kann, die gerade in unserer jetzigen Zeit, glaube ich, unglaublich schön und wichtig ist. Und ein weiterer Grund, warum Olympische Spiele in Deutschland zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Beitrag zum Zusammenleben leisten kann. Von daher, ich sehe das total so. Ich habe total das Gefühl, dass Sport, Mannschaftssport, aber auch Einzelsport eben eine ganz, ganz große Message über den Sport hinaus tragen kann.
Ja, wie könnte man diese Message denn vervielfältigen, beziehungsweise wie kann es denn sein oder wie könnte man es hinkriegen, dass es nicht alle 4 Jahre mit vielleicht Olympischen Spielen passiert, dass das in den Fokus gerät oder auch dann, gut, Fußball sind alle 2 Jahre ein größeres Event sozusagen, dass man das nicht nur pointiert hat. Also ich glaube auch Felix Neureuth, das ist jemand, der das immer sehr, sehr propagiert und sozusagen ein Fürsprecher ist und den man oft hört und der nicht nur alle 2 oder alle 4 Jahre gehört wird. Aber wie könnte man es als Gesellschaft hinkriegen, diese Sachen, von denen du ja geredet hast, man liegt sich zusammen in den Armen, egal wo man herkommt, egal wie man aussieht. So, das sind ja genau die schönen Sachen. Aber wie könnte man das auf eine Gesellschaft auch, ich sag, ausweiten oder übertragen? Also ist es mehr Aufmerksamkeit, ist es mehr, weiß ich nicht, sollen Sportler auch vielleicht in Positionen sein, die vielleicht auch ein bisschen politischer sind oder gesellschaftlich relevanter, weil man dazu mehr relatieren kann?
Ja, dieser letzte Vorschlag ist sicherlich spannend und auch sehr cool, weil man dann einfach mal in einer Rubrik unterwegs wäre in der Politik. Wir hatten ja im Olympischen Dorf den Herrn Scholz und ein paar Politiker halt gesehen und getroffen und mal gesprochen, und man ist dann doch teilweise überrascht, wie wenig da oben ankommt von dem, wie wir deutschen Athleten leben und was wir sonst so nebenher machen. Frau Baerbock war da auch total nett und gespannt zu hören, wie wir so leben. Ich glaube, das ist definitiv etwas, wo man den Sport auch in die Politik tragen könnte und noch mehr kann, wenn da mehr Gehör gefunden wird. Und gleichzeitig ist es natürlich schwer, das zu multiplizieren und auf Krampf jetzt so eine Heim-EM, die dann ja doch was Besonderes ist, dann so in den Alltag zu integrieren. Was aber definitiv, glaube ich, total schön ist oder was ich raten würde, ist eben jeder Person zu raten, irgendwie Sport zu machen oder in einem Sportverein Mitglied zu sein. Oder eben, es gibt inzwischen ja alles Mögliche. Es gibt einfach Laufgruppen, die sich treffen, um ein bisschen laufen, joggen zu gehen, oder andere Arten von Gemeinschaften, die sich zusammentun, um eben irgendeine Form von Sport oder Aktivität zu machen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was sich definitiv in den Alltag integrieren lässt, dass man rausgeht, dass man sich trifft, dass man in den Austausch geht und eben nicht jeder alleine zu Hause sitzt und sich schlechte Gedanken macht, was definitiv Grund genug ist, gerade in unserer heutigen Zeit. Aber dass man eben in den Austausch kommt, rausgeht und sich bewegt. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt in den Alltag tragen kann. Und dann diese Großevents, wo man dann wirklich zusammen Spiele gucken kann, vor die Tür geht, das ist dann ja nochmal was anderes. Aber ich glaube, so dieser alltägliche Sport, das ist schon etwas, was ja sehr viel Positives in den Alltag bringen kann.
Ja, also du hast ja, dein Bruder ist ja auch Leistungssportler. Das ist bei mir oder bei uns in der Familie, glaube ich, ziemlich ähnlich. Ich bin damit aufgewachsen. Also ich habe wirklich alles oder meine Kernerinnerungen in meiner Kindheit haben irgendwie mit Sport zu tun. Also ob das jetzt mit Freunden war oder in einem professionellen Kontext. Kannst du dir erklären, wie das dann so passiert ist, dass immer weniger Kinder heutzutage Sport machen, also auch weniger in Vereinen sind, und was es dann auch immer ist, ob das Social Media ist oder ein bisschen mehr auch gezockt wird quasi auf irgendwie Konsolen. Kannst du dir erklären, wie das zustande kommt, obwohl man ja diese ganzen positiven Effekte hat, die du ja auch gut beschrieben hast, die ja irgendwie auch ein Kind, glaube ich, du kannst es noch als Kinderärztin ja noch ein bisschen besser erklären, wahrscheinlich auch so diese, was so für Grundbedürfnisse erfüllt werden beim Sport und was man davon alles kriegt, gerade so, wenn man 6, 8, 10, 12 Jahre alt ist, und warum es vielleicht weniger stattfindet gerade.
Ja, total wichtiger und guter Punkt. Also ich erinnere mich auch daran, immer mit meinem Bruder mitgezogen. Wir haben Rollhockey vor der Tür gespielt, Fußball. Man ist immer rausgegangen nach der Schule. Und ich denke schon, dass ein großer, großer Punkt die sozialen Medien sind, der Handykonsum, Medienkonsum ganz generell, ob es jetzt Konsole ist, ob es Fernsehen ist, ob es Handy, Smartphone ist. Ich glaube schon, also ich bin sehr dankbar, in einer Generation aufgewachsen zu sein, wo man halt mit 12 sein Nokia-Handy bekommen hat, wo man Angst hatte, auf diese Internetkugel zu drücken. Also das ist schon, da bin ich einfach unglaublich froh, überhaupt nicht in dieser Lage zu sein, mit Social Media aufzuwachsen. Und ich glaube, auch für Eltern heutzutage ist es einfach unglaublich schwer, in der Erziehung irgendwie das Richtige vermitteln zu wollen, wenn eben diese ganzen Reize da sind und auch diese ganzen sozialen Medien einfach präsent sind. Und man möchte dann ja seinen Kindern auch nicht alles verbieten und irgendwie das uncoole Kind sein, was eben kein Smartphone hat oder weiß ich nicht was. Aber ich finde das ein ganz, ganz, ganz schwieriges, aber auch trauriges Thema, weil ich einfach weiß, wie gut es tut, wenn man eben ohne Handy aufwächst, wenn man rausgeht mit seinen Freunden, seinen Nachbarsleuten, sich einfach trifft, weil man sich trifft um die Uhrzeit am Bolzplatz oder eben auf der Straße und sich eben nicht über Handy verabredet. Aber ich glaube, das ist heutzutage einfach super schwierig umzusetzen. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass mehr Kinder Sport machen. Ich glaube, wir haben da auch die Eltern natürlich in der Verantwortung, auch dann mal den Boomern zu spielen, zu sagen, okay, es gibt begrenzte Handy-Nutzzeiten, es gibt begrenzte Medienzeiten. Bei uns war das früher eine Regel, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, vorher geht's nicht an den Computer oder irgendwie an die Konsole. Dass man da einfach schon, auch wenn es teilweise blöd ist, streng ist erstmal, und dann aber auch versucht, Kinder wirklich an den Sport oder an körperliche Aktivitäten heranzuführen. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass in der Generation vielleicht auch der Eltern, aber auch der Kinder eine gewisse Verweichlichung stattfindet. Also das, wie wir früher aufgewachsen sind, ich hatte jetzt nicht das Gefühl der Vernachlässigung, aber man hat einfach sein Ding gemacht und dann ist rausgegangen und hatte nicht das Gefühl, so ein bisschen gepampert zu werden. Und das ist vielleicht ein Tipp, den ich so ein bisschen habe, dass man gerade durch den Sport auch ein bisschen lernt, Interaktion mit anderen Kindern, ja, da leistet der Sport einfach total viel. Und ich glaube, dieses, ja, in Vereine, das ist natürlich auch nicht günstiger. Ich glaube, dass Mitgliedsbeiträge sind sicherlich nicht immer tragbar für alle Familien. Aber was man machen kann, ist Kinder definitiv zu motivieren, rauszugehen, motivieren, sich zu bewegen und eben ganz klar die sozialen Medien und generell die Smartphone-Konsolennutzung einzuschränken. Und da ist man der Buhmann, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, ganz interessant, du hast das Wort Verweichlichung benutzt oder so ein bisschen, dass man nicht mehr ganz so resilient ist vielleicht. Wie siehst du denn diesen generellen Faktor der Selbstverantwortung sozusagen? Also die sozialen Medien werden ja vermutlich nicht wegzudenken sein, auch in den nächsten Jahren. Sie werden vielleicht ein bisschen angepasst. Wie könnte man auch als, ich sage mal, Sportlerin oder als Verband das auch nutzen, dass man sagt, okay, man will omnipräsenter sein auf Social Media, man würde vielleicht auch, weiß ich nicht nur sich selbst darstellen, wie es ja viele, glaube ich, in Social Media machen, was ja auch völlig fein ist, ist ja deren eigenes Medium. Aber gibt es da auch eine Verantwortung von Athletenseite, dass man vielleicht sagt, okay, ich bin jetzt jemand, auch ganz so, ich sage jetzt mal, auch wenn das eher Randsportarten sind, trotzdem habe ich eine gesellschaftliche Bedeutung, weil ich ja, weiß ich nicht, bei Olympia war, deutsche Meisterin wurde, dass man sagt, man benutzt seinen eigenen Social Media Account auch für eine Art der Mobilmachung, für eine Art der Darstellung von, okay, was hat mir Sport gegeben und was bedeutet Sport auch? Also ist das ein Fakt, den man als Sportler, den man vielleicht so sieht, dass man eine Verantwortung dafür hat, oder sollte es eher von woanders kommen? Kann natürlich auch ein Mix sein.
Also natürlich, ich sehe da eine Verantwortung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Zeit oder auch die Plattform niemals hatte, groß da was aufzubauen durch eben mein Doppelleben, der nicht so einfachen Jobwahl. Aber ich war jetzt letzte Woche noch mit einer Mitspielerin auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis und da war ich recht angetan von einem Preis, den die Malaika Mihambo bekommen hat, weil die sich zum Beispiel, es ist ja eine Weitspringerin, glaube ich gerade die beste Weitspringerin, die Deutschland hat, die sich eben genau dem angenommen hat und unter anderem eben Kindern, die sich das vielleicht nicht leisten können oder generell, die keinen Bezug zur Athletik oder zum Leistungssport haben, eben hingeht und Weitsprung-Einheiten anbietet und während der Corona-Zeit Bewegungsvideos reingestellt hat in soziale Medien und alle Kinder und, weiß nicht, Jugendliche aufgefordert hat, sich zu bewegen. Und das sind so Vorbilder, die ich im Sport sehe, was der Sport oder in der Position der Leistungssportlerin, der Athletin, der olympischen Athletin definitiv leisten kann. Und das fand ich total inspirierend und total schön. Das ist definitiv was auch in unserer Verantwortung liegt. Und ich muss da ehrlich sein, dass ich einfach die Kapazitäten auch in den letzten Jahren auch jetzt gar nicht habe, um da aktiver zu werden. Aber ich würde es mir eigentlich wünschen, dass ich da auch mehr einen Beitrag leisten kann. Ich sehe natürlich immer die Kinder in meinem Umfeld, in meinem Hockeyclub oder generell in der kleinen Hockeybubble, wo ich einfach gerne mal Freuden mache, Trikots verschenke oder motiviere, dran zu bleiben, weiterzumachen und da immer mit Rat und Tat zur Seite stehe. Aber sowas, was Malaika jetzt zum Beispiel gemacht hat, ist definitiv etwas, was noch mehr von uns machen können.
Du hast ja genug, ich sage jetzt mal, Beitrag geleistet, indem du den Hockeysport ja auch international repräsentierst. Es ist halt immer nur so eine Frage, wie sozusagen auch die persönliche Verantwortung ist. Und vor allem auch so dieser politische Aspekt. Also es gibt ja immer so dieses gute alte Sport- und Politik-Thema. Wie sehr ist der Sport Politik? Wie sehr ist er eigentlich, ist der Sport vielleicht Spielball von Politik? Wenn man jetzt die Olympischen Spiele, glaube ich, sind jetzt in letzter Zeit wieder ganz okay, sozusagen von den Vergabeorten. Wenn man natürlich vor allem in den Fußball schaut, ist es mit einer WM in Katar natürlich auch komplett gegenteilig gewesen oder anderen Sportwettbewerben, die vielleicht in Saudi-Arabien stattfinden, ist dann aber auch die Frage, wie sehr ist der Sport oder vor allem die Sportlerinnen und die Athleten, wie sehr sind die denn in der politischen Verantwortung auch? Also sind die nicht einfach nur dafür da, das auch auszuüben und den Sport zu machen und in Anführungszeichen jetzt so wie du bist ja sehr, sehr erfolgreich. Kann man überhaupt von jemandem wie dir mit diesem Doppelleben Doppelleben in Anführungszeichen natürlich nur, es ist ja dein Leben, es ist ja ein Leben. Aber kann man da überhaupt viel erwarten oder ist es, muss das von Verbänden und anderen kommen und können die das dann überhaupt leisten, weil die natürlich weit weg sind? Also dieser Spagat, der muss ja, stelle ich mir zumindest vor, in der Lebensphase, auch in der du bist, ja unglaublich schwer sein.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass es natürlich, es gibt ja auch welche von uns, die sehr aktiv dann als ehemalige Athleten, Athletin in die Politik gegangen sind oder eben in Verbände, DOSB, IOC, irgendwie aktiv geworden sind. Aber es sind natürlich wenige, weil man eben gerade in Deutschland als Amateursportler oder Amateursportlerin gucken muss, wie man sein Geld verdient. Und das wird man jetzt auch nicht, glaube ich, so einfach, wenn man sagt, okay, ich gehe in die Sportpolitik als ehemalige Sportlerin, das wird schon irgendwie. Aber definitiv hat das natürlich eine große Strahlkraft, wenn man dann als am besten noch erfolgreiche Olympiasportlerin dann da seine Stimme kundtut. Aber ich bin eigentlich da ein bisschen bei dir, dass ich, oder bei der Frage, kann man das eigentlich verlangen? Man sieht das ja jetzt bei dem letzten großen Turnier der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich finde, es ist eben dann, wenn es gerade auch ums Performen geht, nicht die Aufgabe der Sportlerinnen und Sportler, politisch aktiv zu werden und da Zeichen zu setzen. Man hat natürlich eine Stimme, aber am Ende macht man den Sport und möchte sich auch aufs Sportliche konzentrieren dürfen. Und dafür gibt es dann eben funktionäre Verbände und die Menschen, die sich eben an große Tische setzen und dann politische Entscheidungen treffen, politisch aktiv werden. Und dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben ein Sprachrohr aus der Mannschaft, von den Sportlerinnen dann dahin trägt. Und das ist bei uns zumindest mal ganz gut gelungen. Ich bin jetzt seit Jahren schon mit Anne Schröer zusammen Athletensprecherin von unserer Sportart und wir kommunizieren dann über die Sporthilfe oder über unseren Verband dann eben mit den Gremien, die auch dann in die Politik gehen. Mehr als das kann ich zum Beispiel nicht leisten und kann mir auch nicht vorstellen, dass das realistisch umzusetzen ist bei dem Alltag, den wir haben. Aber ja, definitiv denke ich, dass man in einer Position ist, wo man auch eine Meinung haben sollte, die vertreten soll. Aber es ist, glaube ich, utopisch, dann wirklich da ganz oben mitzusprechen. Und am Ende, ehrlich gesagt, sportpolitisch, ja, kann Deutschland einfach auch noch sehr viel Schritte nach oben gehen, würde ich mal sagen.
Ja, du bist ja auch keine gewählte Politikerin und das ist ja nicht dein Hauptjob, sondern du bist Athletin. Also das ist ja immer dieser große Clinch, nur weil es in der großen Öffentlichkeit stattfindet, ist man ja primär noch in seinem Job oder in seiner Leidenschaft. Wünschst du dir da oder könntest du dir vorstellen, dass es durch eine engere Verzahnung zur Politik, dass das besser werden kann? Also dass man einfach mehr in den Austausch geht, vielleicht die Politik als abstrakten Term jetzt mal benutzt, auch vielleicht enger am Sport ist, um diese Bedeutung und die Wichtigkeit und Relevanz, die man auch für eine Gesellschaft hat, gerade für eine Gesellschaft wie Deutschland ist, die immer älter wird, wo man auch viele Junge natürlich, glaube ich, anders ansprechen muss, vor allem auf Social Media. Kann man durch eine engere Verzahnung hinkriegen oder müsste es noch eine zusätzliche Ebene geben, die, ich sage jetzt mal, zwischen aktiven Athleten und der Politik, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind, sozusagen einflechten kann, um diesen Spagat, um diese Verbindung besser hinzubekommen?
Also wenn ich jetzt einen konkreten Vorschlag hätte, wie man das alles sehr viel besser machen könnte, würde ich es definitiv kundtun. Ja, genau. Nein, aber es ist, finde ich, immer schwer, konkret umzusetzen. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass insbesondere die Politik den Sport im Ganzen, genauso wie Bildung im Ganzen, sehr viel höher sieht. Also alles, was den Menschen an sich betrifft. Also ich finde es immer, jetzt auch in dem Job, wo ich bin, die Arbeit am Menschen ist irgendwie gesamtpolitisch überhaupt nicht so gewertschätzt, wie irgendwie mit fiktiven Zahlen wirtschaftlich in der freien Wirtschaft tätig zu sein. Also das ist, für mich ist das so ein ganz, ganz großes Ding, was irgendwie ganz schräg läuft. Und ähnlich ist es auch mit der Bildung, also an den Schulen, Grundschulen, weiterführende Schulen, und aber genauso eben der Sport. Und wie du schon sagst, Sport ist eben das, was auch den Kindern der nachkommenden Generation, was total wichtig ist. Und da würde ich mir schon ganz, das ist natürlich ein großer Wunsch, aber insgesamt eine andere Aufstellung der deutschen Politik wünschen, dass man auch priorisiert, was ist denn wirklich wichtig für die junge Generation. Bildung, Sport, das sind Gesundheit, das sind die Dinge, die eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig sind und meiner Meinung nach so ein bisschen manchmal hinten überfallen. Und ich glaube schon, dass eine gute Kommunikation von Seiten des DOSBs, also des Deutschen Olympischen Sportbundes zur Politik, da ist, glaube ich, ein Austausch, aber es könnte definitiv besser sein und es könnten meiner Meinung nach auch mehr Gelder locker gemacht werden von der Politik, eben nicht nur für uns Sportlerinnen und Sportler, sondern für den Sport generell, auch für die Förderung von Breitensport, von generell Sport in unserer Gesellschaft und aber auch natürlich Themen wie Bildung, die sicherlich auch viel zu wenig vom Kuchen abbekommen. Also das sind einfach so ja auch nachhaltige Sachen, wo die Politik, glaube ich, keinen direkten Effekt sieht, aber ganz langfristig für die jungen Generationen und für die Gesellschaft an sich einfach einen viel, viel größeren Impact haben könnte.
Ja, finde ich, sind sehr viele gute Gedanken dabei. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weg von der großen Politik, sondern ein bisschen zu dir. Du bist ja erst 27. Wie lange willst du noch spielen? Wie lange glaubst du, kannst du das vereinbaren neben dem Job? Und gibt es noch, ich sag mal, große sportliche Ziele oder sind die eher auf einer medizinischen oder beruflichen Seite?
Ja, gute Frage. Es haben jetzt sehr, sehr viele enge Kolleginnen von mir in der Nationalmannschaft aufgehört. Aber ich möchte sehr, sehr gerne noch ein Jahr zumindest bis zur nächsten Heim-EM weiterspielen in der Nationalmannschaft. Aber es wird jetzt sicherlich eine Challenge, das so weiterzumachen. Meinen gesamten Jahresurlaub für den Sport zu nehmen, wird auch eine Erfahrung für mich sein jetzt nächstes Jahr. Aber ich lasse es ehrlich gesagt auf mich zukommen. Ich weiß noch nicht 100%, wie es danach weitergeht. Aber es ist definitiv so, was auch schade ist, dass jetzt mit meinen 27 Jahren es schon eher Richtung Ende meiner Leistungssportkarriere zugeht. Einfach, weil ich den Job habe, den ich habe und da bei 5 Jahren Facharztausbildung Vollzeit, vielleicht später irgendwie Familie gründen, ich definitiv da auch nicht Rückschritte machen möchte. Genau, meine nächsten Jahre werden eher so aussehen, dass ich schaue, dass ich noch, solange es geht, meinen Sport mache, solange es mir Spaß macht und dann aber eben ja meinem Job nachgehe und dann meine Facharztausbildung vorantreiben werde.
Ja, das heißt, so deine ganz persönliche Identität, die ja wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren vor allem durch Sport passiert ist, glaubst du, wird sich ändern in den nächsten Jahren, sodass du dann, ich weiß jetzt nicht, ganz pauschal gesagt, mit Mitte 40, 50 dann irgendwann sagst, okay, du bist du noch Sportlerin oder bist du dann Ärztin und identifizierst dich so?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, die Sportlerin wird immer ein Teil von mir sein. Wir haben ja gerade Doppelleben gesagt. Eigentlich ist es ja, wie du schon sagst, ein Leben und das ist ein großer Teil von mir. Aber ja, ich denke, mit der Zeit wird man dann sich immer mehr über seinen Job identifizieren und die ehemalige Leistungssportlerin sein. Was aber dann ja auch also es muss sich nicht ausschließen, ne? Aber ich glaube, das ist dann einfach der Lauf der Dinge, dass man dann eben mit, du hast schön gesagt, Mitte 40, 50, dann nicht mehr primär sagt, ja, hi, ich bin Celine Orus und Leistungssportlerin, sondern man wird sich eher dann vorstellen mit seinem Job als ja mit dem, was man früher sehr viele Jahre gemacht hat. Aber ich lasse es drauf ankommen und bin ganz gespannt, wie dann die nächsten Jahre so verlaufen werden.
Ja, ist ja ein total skurriler Gedanke eigentlich, dass man dann, weiß ich nicht, man steht in der Klinik oder irgendwo in der Praxis oder sowas und dann sagt irgendwer so, ich weiß nicht, ich kenne deinen Namen doch, warst du nicht mal? Und dann musst du so sagen, so ja, stimmt, das war mal mein Leben. Also ich finde es ja total skurril, weil du ja eine gesamte Karriere, ein gesamtes Leben dann hinter dir hast und dann beginnt ein Neues. Also das sind ja so einmalige Sachen. Was kannst du mitgeben, auch an eine jüngere Generation, an Sportlerinnen, die das machen, die ein Doppelleben wieder in Anführungszeichen führen wollen, ist das für dich elementar gewesen? Ist das was du sagst, okay, mach das auf jeden Fall oder ist es zu anstrengend?
Also mein Studium war schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, aber man muss ja auch nicht das studieren, was ich studiert habe. Ich glaube, unterm Strich definitiv große Empfehlung, das zu machen, weil es hat mir einfach unglaublich viel Freude bereitet und mich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich glaube, dass ich, und da auch ein riesen Credo daran als Medizinerin jetzt, dass Medizinstudien in Deutschland und generell Mediziner viel, viel mehr Leistungssport fördern sollten und auch Leistungssportler sind einfach gute Ärzte, meiner Meinung nach. Es ist überhaupt gar kein Selbstlob, sondern eher, dass man merkt, dass man ganz andere Arbeitseinstellungen hat. Ich weiß, dass auch viele Unternehmen Leistungssportler suchen, weil man einfach sehr, sehr gute Eigenschaften mitbringt, die jeder Arbeitgeber sucht. Aber definitiv würde ich empfehlen, dieses zweigleisige Fahren zu machen, weil man hat einfach etwas, was einen ausmacht, was einen selbstbewusst macht, was einen ja sich mit sehr vielen Dingen beschäftigen lässt, die man sonst vielleicht nicht hat. Und zu dem ersten Punkt nochmal, wir haben letztens, wo sehr viele Freundinnen von mir jetzt mit der Leistungssportkarriere aufhören, lange gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, sich darüber auch bewusst zu sein, was man geleistet hat. Und ich fand einen Spruch ganz schön, man als Leistungssportler stirbt man zweimal. Also man stirbt einmal mit der Beendigung der aktiven Leistungssportkarriere und dann eben des natürlichen Todes am Ende. Aber ich fand das irgendwie ganz passend, weil das ist definitiv etwas, was man dann beendet hinter sich lässt, was ja einen großen Teil seines Lebens dann am Ende ja geprägt hat.
Ja, wunderbarer Schlusssatz, würde ich sagen. Also Auch wenn hier hoffentlich niemand stirbt, sondern wir jetzt erstmal beginnen und du deine Arztkarriere beendest, dann sage ich auch mal vielen Dank, Dr. Orus.
Danke dir.
Ja, es war sehr, sehr interessant. Es war sehr, 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 sehr schön zu hören, wie du deine Sportlerkarriere und deine andere Karriere als Ärztin vorangetrieben hast. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke dir.
Ja, danke auch so.
Und das war's auch schon für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Power Podcast doch gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut auch mal auf Instagram vorbei. Einfach @power.sports. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Danke euch fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Power Sports in Kooperation mit Maniac Studios.